Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Donnerstag, der 19. Februar. Und Matthias, wir haben es eben schon ein bisschen gesagt, es geht langsam dem Ende zu. Ja. Das Ende ist in Sicht, auch wenn wir uns natürlich, ja, wir trauern schon ein bisschen. Ich habe gestern auch schon mit Paul besprochen. Das Ende rückt näher und dann wird es immer ein bisschen, man wird schon fast traurig, dass es jetzt zu Ende geht, weil wir schon in diesem Flow drin sind. Jetzt sind wir schon ins Quatschen gekommen. Wir sprechen über das, was gestern passiert ist, das, was heute natürlich passiert und auch den Namen meines heutigen Co-Moderators habe ich schon verraten. Matthias Killing ist mal wieder da.
Ich freue mich, Konsti. Und ich freue mich, dass wir sprechen können über wirklich denkwürdige Tage. Insgesamt denkwürdige Tage, die wir hier erleben, mit vielen positiven Emotionen. Natürlich auch mit Enttäuschungen, keine Frage. Aber es ist tatsächlich so, ich komme mir vor wie in so einem Urlaub, der richtig schön ist. Und dann guckst du auf den Kalender und das wird wahrscheinlich der ein oder andere nachvollziehen können. Ah, oh Mann, ey, nur noch 3 Tage oder jetzt in dem Fall 4, ne? Das gibt's doch nicht. Und ach Mann, und so, das ist so ein bisschen so die Gefühlsgemengelage, ja.
Auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von der Sparkasse und du hast es schon gesagt, ja, es wird die Tage, wir können, so langsam kann man zählen, man fährt dann, irgendwann fährt man ja hier hin und dann, wir waren seit dem 1. Februar, bin ich schon zum Beispiel schon da und dann ist der 23., wo man wieder abreist, der ist ganz, ganz weit weg.
Ganz weit.
Aber man läuft dann so durch diese Tage durch, man arbeitet die so ab, das muss man ja schon sagen. Irgendwann ist es natürlich ein Abarbeiten der Tage und man zählt gar nicht mehr so richtig mit. Und jetzt sind wir schon am 19. Februar und wie du schon sagst, wir haben noch 4 Wettkampftage.
Genau.
Das ist nicht mehr viel.
Das ist nicht mehr viel, aber ich meine, wir arbeiten ab, wir dürfen natürlich das größte Sportereignis der Welt begleiten.
Ja, das ist irre. Ne?
Ich denke da natürlich auch viel an die Sportler. Die Rodler sind schon alle weg, die Skeletonis sind schon alle weg, die haben dann ihre Sachen schon gemacht. Was ich ja gar nicht wusste, ist, dass die dann auch das olympische Dorf verlassen müssen. Ich dachte immer, du hast als Olympionike, das war mir noch nie klar, dass man da raus muss, ist wohl schon sehr lange so. Ich dachte, die können dann immer bis zur Schlussfeier alle bleiben. Aber natürlich sind wir vor allem hier, weil wir die großartigen Leistungen und überhaupt die Leistungen derer beobachten dürfen, für euch rüberbringen dürfen. Und da haben wir ja Fantastisches gefeiert. Ich weiß nicht, womit du anfangen willst, aber
Die letzten 3 Tage, die waren irre.
Die waren fand irre, finde ich auch.
Die Gäste im Deutschen Haus, wer alles da war, die Medaillen, die wir gefeiert haben, Nikita und Minerva, gestern dann die Bob-Jungs, unser Trio oder unser Sextett auf dem Podium, unglaublich. Dann verfolgte man ja noch über den Fernseher die einzelnen Geschichten, die noch in den anderen Clustern passieren. Es passiert so viel an den einzelnen Tagen. Ich glaube, diese Realisation, was da passiert ist, das kommt dann alles erst viel später.
Das kommt alles viel später, ja. Also mich haben vor allem natürlich, also zum einen der Besuch wirklich der großen Prominenten wie Jürgen Klopp und Boris Becker wahnsinnig gefreut. Das ist das eine jetzt mit Blick auf die letzten Tage. Natürlich die Bob-Jungs. Wir haben gestern Abend die Bob-Jungs auf der Fanzone gefeiert. Ihr habt ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Klar, was das auch sportlich bedeutet, aber die 3 Teams dann nochmal auf der Bühne auch zu haben, die Emotionen auch da nochmal hautnah zu hören vor hunderten deutschen Fans, die eben nicht nur Fähnchen geschwungen haben, sondern die wirklich gejubelt haben, die sie alle hoch haben leben lassen. Du merkst bei Hansi Lochner diese unglaubliche Erleichterung, jetzt am ersten Ziel der Träume zu sein, das zweite Ziel der Träume folgt. Du merkst, wie sehr das Francesco Friedrich auch wurmt, dass er Zweiter geworden ist und trotzdem freut er sich auch über diese Silbermedaille, keine Frage. Aber die haben nicht das richtige Mittel gefunden, um Hansi Lochner in der Form seines Lebens bei den letzten Olympischen Spielen zu schlagen. Und dann kommt der Dritte um die Ecke gebogen mit Adam Amour, der irgendwie dem die Zukunft gehört. Ja, ja. Alle Anfang 20 da, die werden uns noch viele Olympische Spiele Freude machen. Also da ist irgendwie alles auf diesem Podium vertreten und der ewige Zweite gewinnt, der große König wird entthront, zumindest mal im Zweierbob und der Nachwuchs ist da und sagt so ein bisschen, hey, ciao Leute, wir werden euch in Zukunft ärgern. Ich glaube, der ein oder andere in der Bobwelt atmet auf, dass Hansi Lochner in dieser Form abtritt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das Schöne ist, dass wir auch noch eine Revanche erleben werden.
Naja, klar.
Mit dem Boliden, dann mit dem Vierer-Bob.
Wo sie auch alle sagen übrigens, das ist das Wichtigste.
Ja, ja, die Königsdisziplin im Eiskanal, vielleicht. Und weil du das den Medal Walk gestern Abend mit den Bobbys nochmal angesprochen hast, es ist noch nicht Zeit, jetzt ein Fazit zu ziehen, aber ich glaube, was uns dieses Jahr richtig gut gelungen ist, mit dieser Fanzone und dem Deutschen Haus ist, dass wir diese Olympischen Spiele nahbar gemacht haben für jeden, der sie mal erleben möchte.
Genau, wer hier ist und wer in Cortina war oder noch weiter auch kommen wird, wird in der Regel Athleten auf der Fanzone haben. Wir hatten heute ein wunderbares Interview auch auf der Fanzone mit unseren Curling-Jungs.
Ja, stimmt, die waren ja auch noch da.
So toll. Ich meine, die spielen jetzt heute früh, 9 Uhr, nochmal gegen China, sind zwar raus und das war knapp. Ja, also rechnerisch wäre da, wenn sie das letzte Spiel gewonnen hätten, hätten sie noch rechnerische Chancen gehabt. Super bitter natürlich, aber die wollen sich trotzdem erhobenen Hauptes verabschieden und die sind ja auch alle erst Anfang 20. Das heißt, denen gehört ja auch die Zukunft. Curling ist ja nicht irgendwie eine Sportkarriere. Curling ist ja nicht mit 35 vorbei.
Nö.
Schau dir die Kanadier an oder ja, so. Ne? Also um Gottes Willen. Deswegen, das war auch cool. Und die sind dann so nah für die Fans. Und also die hier auf der Fanzone in Cortina sind, können wir euch da draußen sagen, haben Sportlerinnen und Sportler, Athletinnen und Athleten hautnah erlebt. Und das ist ganz toll.
Und dann gestern Abend natürlich auch noch im Deutschen Haus. Steffen Weinhold, super, super angenehmer Typ. Johannes Tingisbö, einer der größten, den der Biathlon je gesehen hat, ist bei uns am Nebentisch auch genau das gleiche wie wir. Das macht unglaublich Spaß, da oben jeden Tag seinen Abend zu verbringen zu können.
Hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Ganz besonderer Ort.
Lass uns ein bisschen auf das Sportliche schauen, was gestern passiert ist. Mhm. Und es ging direkt, also mit einer, ich möchte schon fast sagen, Sensation los. Skilanglauf im Freistil Mixed, wie heißt es denn? Teamsprint.
Teamsprint, genau.
Teamsprint heißt es im Freistil.
Zwei Frauen
und bei uns für Deutschland, Coletta Rützig und Laura Gimler. Und zeigen ein richtig starkes Rennen, sind immer in der Spitzengruppe mit dabei und im Zielsprint schlagen sie. Wer war es? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Also Schweden hat gewonnen, Schweiz war Zweiter.
War es Norwegen?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Guck nach.
Aber ihr erfahrt.
Aber ich kann was dazu sagen, weil ich ein bisschen mich mit den beiden beschäftigt habe. Und das ist ja auch wieder eine dieser olympischen Geschichten. Mhm. Denn beide waren körperlich gar nicht gut drauf. Das haben sie beide hinterher auch nochmal erzählt, aber auch im Vorfeld schon so ein bisschen durchklingen lassen. Denn beiden ging es nicht gut, haben kaum geschlafen. Es wurde sich sogar dann noch übergeben, sogar noch in der Kabine und also irgendwie vielleicht was Falsches gegessen, ich weiß es nicht. Aber all das hat in dem Moment, wo sie an der Startlinie standen, keine Rolle mehr gespielt und sie laufen zu Bronze. Und das ist eben eine dieser olympischen Geschichten, die man aus meiner Sicht gar nicht hoch genug bewerten kann. Am Ende dann noch dieser Zielsprint gegen wen, weißt du es mittlerweile?
Norwegen.
Gegen Norwegen. Wie gesagt, die Schweden waren in einer anderen Liga, keine Frage.
Genau, Schweden und Schweiz liefen vorweg.
Genau, aber dann eben im Zielsprint gegen Norwegen und das war ja so eine halbe Skilänge gefühlt und ne?
Ja, es war super
also
knapp.
Ist super knapp und du musst dann erstmal auch mit einer solchen Nacht im Rücken und einer wenigen Form im Rücken das Ding nach Hause fahren. Ich glaube, Olympia setzt unfassbare Kräfte frei.
Mhm.
Das haben die beiden gezeigt. Olympia kann dich aber auch brutal scheitern lassen.
Mhm.
Reden wir sicherlich auch noch gleich drüber. Aber das ist eine, wie ich finde, fast der schönsten olympischen Medaillen. Wir haben nur schöne olympische Medaillen, aber es ist eine dieser schönen Geschichten, weil es eben so ein Phönix aus der Asche-Ding war. Beide gefühlt richtig krank.
Ja.
Und dann ab auf die Piste und feuerfrei. Tolles Bronze. Toll. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, du hast das große Scheitern schon angesprochen. Das ist natürlich ein harter Titel. Dann aber lass uns über Ski Alpin der Frauen reden. Slalom, der stand an, das letzte Rennen für beide, für Emma Eicher und Lena Dürr bei diesen Olympischen Spielen. Für Lena Dürr vielleicht für alle Olympischen Spiele, die jemals noch kommen werden. Emma tat sich irgendwie schwer, war nach dem ersten Lauf, glaube ich, auf Rang 8 und fiel dann auch noch einen Platz zurück im zweiten. Lena machte das im ersten Lauf richtig stark, fährt auf die 2. 82 Hundertstel hinter Michaela Schifrin zwar, die ist aber in einer anderen Liga gefahren.
Naja, die hat ja vor allem gezeigt, nach der Teamkombination, wo sie eine Sekunde hinter Emma Eicher war, liebe Freunde, ich bin noch da. Also das wird die so gewurmt haben, dass die natürlich alles in diesen Slalom gelegt hat. Ich meine, sie ist the GOAT on Slalom und das hat sie heute brutal gezeigt, keine Frage, aber bei Emma habe ich so ein bisschen das Gefühl, da war dann auch nach den zwei Silbermedaillen die Luft raus, so ein bisschen, ne? Und es ist okay, weil sie hat echt geliefert für den DSV, für Team Deutschland. Sie hätte sich natürlich in die Geschichtsbücher noch mehr eintragen können. Jetzt ist sie ja gleich auf mit Maria Riesch, mhm, 2014 mit 2 Medaillen von Olympia zurückzukommen, mit einer dritten, ne, wäre es wirklich wieder was für die Geschichtsbücher gewesen. Ist es ehrlicherweise so auch schon. Aber bei Lena habe ich mich sehr gefreut, denn die ist ja durch eine wahnsinnig schwere Saison gegangen, ja, Verletzungen und Zurückkämpfen und so weiter.
Ja.
Toll, und dieser erste Lauf, aber dann kommt der Kopf.
Genau. Und das ist das Komplizierte beim Slalom. Du hast 2 Läufe und du musst zweimal perfekt herunterfahren, um dann eben aufs Podium zu kommen. Und sie steht am Start zum ersten und zum zweiten Lauf. Und ich glaube, da rattert es dann schon ganz schön viel. Und dann fädelt sie beim ersten Tor direkt ein, ist damit raus. Und boah, ja, boah, das ist, glaube ich, auch nicht einfach zu verkraften.
Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen ganz, ganz großes Kompliment an Lena für diesen ersten Lauf. Großes Kompliment auch. Sie war gut da, wie ich finde, bei diesen Spielen. Das wird ihr wehgetan haben, dass sie auch in der Kombination nicht starten durfte. Dass sie ja, ich meine, da haben wir schon drüber gesprochen hier, dass wir Emma Eicher, die Abfahrtssilbersiegerin, in den Slalom stellen. Das zeigt, wie stark sie war. Das wird Lena wehgetan haben. Dann geht Lena im Riesenslalom ja auch übrigens.
Ja. Ähnliche Geschichte.
Ähnlich nach vorne. Ja. War sie auch Zweite, glaube ich. Zweite.
Ja.
Doch nach dem ersten Lauf Riesenslalom war sie auch Zweite.
Ja, war sie auch Zweite. Ja? Fährt dann sogar eine richtig gute, eine richtig guten zweiten Lauf auch. Bis vors dritte Tor.
Genau. Macht einen Fehler.
Macht einen Fehler und Bab waren, glaube ich, 5 Zehntel waren weg.
Genau.
Und das Ding, dann wirst du durchgereicht, weil es ein sauenges Rennen war.
Genau, weil es eben saueng war und weil du natürlich dann die Geschwindigkeit auch nach unten nicht mehr so aufnehmen kannst. Das ist das eine. Und das zweite, im Slalom eben dann wirklich da einzufädeln im ersten Tor. Ich habe mir das heute nochmal erklären lassen, weil man ja erstmal da denkt so, hä? Was ist das denn? Aber das passiert wohl immer und immer wieder auch im Training. Das darf dir natürlich in einem olympischen Rennen nicht passieren, keine Frage. Das weiß sie selbst am besten. Aber es ist menschlich. Und bevor wir jetzt anfangen, irgendwie da drauf zu hauen und sagen, ey, was ist mit der und warum und wieso? Und ne, das sind alles Menschen, die haben alle eine Seele, die haben alle ein Nervenkostüm. Und ich bin ganz fest der Meinung, dass wir da großen Respekt zollen müssen, sowieso vor allen Athletinnen und Athleten, die hier starten. Und es gibt die großen Erfolgsgeschichten, es gibt die großen Enttäuschungen und wenn die Enttäuschungen da sind, dann müssen wir sie auffangen, auch medial auffangen und sagen, ey, wir sind trotzdem stolz auf dich. Das ist wirklich meine ganz tiefe Überzeugung. Das ist ein Nervending von ihr gewesen. Vielleicht ist auch der Ski irgendwie hängen geblieben, Kante, keine Ahnung, wenn die sich da oben so rausstoßen. Ich meine, jeder, der schon mal Ski gefahren ist, weiß, was das bedeutet, zu verkanten. Das ist ja hier nochmal eine andere Nummer. Dann guckt die ganze Welt auf dich. Ey, so what? Es ist trotzdem natürlich für sie persönlich super bitter. Weil du gesagt hast, ich weiß, ne, waren die letzten Olympischen Spiele von ihr, hat sie das schon gesagt?
Noch nicht ganz, aber es gab schon so Andeutungen, dass sie ja nicht, es sind ja dann immer noch mal 4 Jahre, das ist ja ein Haufen Holz.
Ja, eben.
Also
ich möchte Lena Dürr hier aufbauen und sagen, du bist super und du bist ganz, ganz toll und du hast wunderbare Olympische Spiele uns gezeigt mit deinen jeweils ersten Läufen und hast gezeigt, dass du absolut zur Weltspitze gehörst. Für eine Medaille brauchst du halt 2 perfekte Läufe.
Und weil du das gerade nochmal angesprochen hast, ist es immer viel einfacher, auf solche Leute dann drauf zu hauen.
Bei mir ist sowieso zu viel draufhauen. Also ich bin fürchterlich.
Ja, als einfach mal dann auch da zu sein für die, weil es ist ja auch, sie wissen das doch selber. Also, genau. Ne, was soll man denn da von zu Hause auf, von der Couch in einem ganz einfachen Setting da nochmal draufhauen. Wir sehen das ja auch täglich bei uns auf Social Media, was da immer auf diese Athleten, Athletinnen immer nochmal einprasselt.
Das ist verrückt.
Das ist verrückt.
Es ist wirklich verrückt. Auch was Franzi Preuß jetzt abgekriegt hat, was Vanessa Vogt abgekriegt hat, was Agnes Reisch abgekriegt hat. Wirklich. Und dann sitzen da irgendwelche Leute zu Hause fett im Sessel und denken und schreiben irgendeine Scheiße ins Internet.
Ja.
Das ist, das wird der Sache wirklich nicht gerecht. Mich regt das richtig auf. Und nochmal, das sind alles Menschen mit Seele und deswegen bin ich so sehr bei Lena Dürr und sage, Kompliment, Chapeau, wie du dich nach einer so schweren Saison zu den Spielen gekämpft hast, hier warst, 2 tolle erste Durchgänge gezeigt hast, mit der Enttäuschung nicht in der Kombination nominiert zu sein umgegangen bist. Ey, keiner von uns war je bei Olympia, weißt du, was ich meine?
So. Sportlich nicht.
Nein.
Nur weil wir vielleicht 1-2 gerade Sätze rauskriegen.
Ja, dann vielleicht ja, aber das ist doch genau das.
Ja.
Und
ja,
ich bin weit davon entfernt, immer und immer wieder diese Negativberichterstattung und der Medaillenspiegel, wir haben uns das vorgestellt, jetzt haben wir nur das und war. Mann, dabei sein ist alles, das war irgendwann mal dieser olympische Gedanke.
Das ist ja auch immer noch, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Wie viele Plätze haben wir, ich habe eine Grafik bei euch gesehen, wie viele Plätze zwischen 4 und 8 haben wir, was war das, 28, 26?
Ich glaube, 20. Da in diesem Dreh
ja?
sind wir.
So, ich meine, ja, da ist der, lasst uns auch über diese Plätze sprechen, ja. Lasst uns über die vierten Plätze jetzt in den Staffeln, Biathlon werden wir wahrscheinlich noch ansprechen.
Bekommen, ne? Klar.
Bei den Männern genau das gleiche, zweimal Vierter in den Staffeln. Ja, wir waren es gewöhnt, Zweiter oder Erster zu werden, über Jahrzehnte. So. Aber die Zeit ist nun mal jetzt eine andere und die Staffeln werden Vierter bei Olympia. Mann! Geil!
Ja, also, ja.
Bin ich der Meinung.
Wir kommen, lass uns gleich über Biathlon sprechen. Vorher müssen wir natürlich über Eishockey sprechen.
Oh ja.
Das stand vorher an, Deutschland gegen die Slowakei. Und ich, was war es am Ende? 5-2? 5-1? 6-2. Ist auf dem Papier natürlich erstmal ein herbes Ergebnis, das muss man schon sagen, gegen eine Slowakei, bei der man sich vielleicht Chancen ausgerechnet hat. Sie sind aber als Gruppenerste schon aus ihrer Gruppe rausgegangen und ich dachte mir schon, naja, sie werden nicht Gruppenerster, wenn sie eine schlagbare Mannschaft sind. Also sie werden schon was im Kader haben. 6-2 verlieren wir dann dieses Viertelfinale und sind damit raus.
Wir sind ja erstmal nur mit einem Sieg überhaupt in die Playoffs gekommen, das ist das eine, weil die Mannschaften ja untereinander sich dann da hin und her geschlagen haben, hatten wir überhaupt das Glück, ich glaube 2 Tore Unterschied waren es am Ende, dass wir überhaupt in diese Playoffs gekommen sind, das ist das Erste. So, dann haben wir Frankreich geschlagen, Frankreich ist aber jetzt eine Mannschaft, die wir, ich sag mal, von 10 Spielen schlagen wir die 8-mal, ich glaube, das war der leichteste Gegner und die Slowakei war der erwartet harte Brocken. Ebenfalls wie wir mit 7 NHL-Spielern am Start, aber die haben sich offensichtlich als Mannschaft auch besser gefunden, zumindest wenn ich mal so in die einzelnen Interviews auch der deutschen Mannschaft reinhöre. So, und jetzt ist man ja immer schnell beim Vergleichen. Was ist der Unterschied zwischen der 18er-Mannschaft, der 23er-Mannschaft und vielleicht dieser Mannschaft? Nominell war diese Mannschaft die am stärksten besetzte. Ich bin weder Mitglied der Mannschaft, noch bin ich da ganz tief drin, aber natürlich kennen wir auch durch meine Tätigkeit im Eishockey kennt man ein paar Leute. Und was ich zumindest immer gehört habe, ist, dass die 18er-Mannschaft und auch die 23er Vize-Weltmeistermannschaft es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit sich während eines Turniers zu einer wirklichen Mannschaft zu formen.
Ja, ja.
Durch verschiedene auch Sachen. Da gab es ja diese berühmten Eisbadegeschichten aus, wo war das? Finnland, glaube ich, oder so. Und also es gab dann immer so Aktionen oder auch die 18er-Mannschaft hat sich natürlich in einen olympischen Rausch damals gespielt. Offensichtlich ist das dieser Mannschaft hier nicht gelungen. Ich habe die letzte Weltmeisterschaft erlebt, da ist es der Mannschaft auch nicht gelungen. Da sind sie gegen Dänemark dann im Penaltyschießen in der Vorrunde sogar rausgegangen. Sie haben hier Dänemark geschlagen. Bitter gegen Lettland verloren. Sehr bitter gegen die USA verloren. Frankreich geschlagen. Und jetzt haben sie richtig einen aufs Maul gekriegt von den Slowaken, die in allen Belangen besser waren.
Ja. Ja.
Da muss ich... Ich weiß nicht, muss der Bundestrainer sich hinterfragen? Müssen sich die Verantwortlichen hinterfragen. Ne? Corbinian Geibel hat nicht einmal sich umgezogen als Defensiver beispielsweise. Der hatte nie das Trikot an. Samanski, glaube ich, nee, sag mal, oder was, Schütz? Nee, ich glaube, Schütz hat gar nicht gespielt. Der hätte vielleicht auch noch gut getan an der einen oder anderen Stelle. Mehr Variation in dieses Team. Natürlich ist alles fokussiert auf die NHL-Stars, die ein anderes Eishockey spielen als die DEL-Spieler. Ah, es hat irgendwie so geruckelt. Ich hatte immer so das Gefühl, Mann,
es kam nicht ins Laufen.
Und ich kenne ja nun alle Verantwortlichen. Und ich mag Harry Kreis und ich mag Alex Sulzer und ich mag Serge Aubin und wie sie alle heißen, die Co-Trainer. Aber irgendwie hat es nicht so hundertprozentig gefunzt. Auf der anderen Seite war das Ziel Viertelfinale. Ich habe mit Harry Kreis bei unserer Einkleidung gesprochen. So, bei der Einkleidung gesprochen. Und da haben, also ohne Kamera und so, ne? Und er hat gesagt, Viertelfinale, ich glaube, das packen wir. Und das ist auch übrigens die Realität einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.
Ja klar, naja klar. Also man muss, wo kommen wir denn her, ne?
So, genau.
Aber wir hatten natürlich Erfolge in der Vergangenheit, an die man direkt anknüpfen
möchte. Ja, weil man ja immer an diese Erfolge, diese großen. Aber dass wir da, wir waren aber bei der WM 24, übrigens als Vize-Weltmeister, sind wir auch im Viertelfinale rausgegangen. Wir sind bei der WM 25 sind wir in der Vorrunde rausgegangen.
Ja.
So. Das ist nun mal die Realität. Und diese Mannschaft hat es unter die besten 8 geschafft. Und wenn du da stehst unter den besten 8, dann braucht es auch an der einen oder anderen Stelle Spielglück, weiß ich nicht. Aber es muss halt alles passen. Und offensichtlich, damit überhaupt, ich meine, damit Eishockey Deutschland wieder unter die besten 4 bei Olympia kommt. Aber ich finde trotzdem, wir haben natürlich in Eishockey Deutschland schon eine Wahnsinnsentwicklung mit einem der besten Spieler der Welt, mit Leon. Wir haben die NHL-Stars, Moritz Seider, Tim Stützle, wie sie alle heißen, Lukas Reichel. Wir haben in der AHL, also in der zweiten amerikanischen Liga, wenn man so will, einige auch vielversprechende junge Leute. Und das muss natürlich jetzt alles auch wieder in Richtung Neuaufbau, in Anführungsstrichen, Umbau in Richtung WM, die ist ja im Mai in der Schweiz, umgebaut werden. Aber ich glaube, dass sie eher enttäuscht sind, weil die Chance Slowakei, gefühlt war es der leichteste Viertelfinalgegner.
Ja, ja.
Auf dem Papier.
Auf dem Papier.
Die haben halt brutal gut gespielt.
Auch. Ja, genau. Also du hast es...
Ich versuche es so zu analysieren.
Genau, du hast es sehr gut zusammengeführt. Man braucht, wenn man zu Olympia fährt, natürlich ein gewisses Momentum im Team, im Ablauf, im Feeling, das Ganze, dass es einfach läuft. Du brauchst das Selbstbewusstsein. Und wenn du natürlich gegen Lettland eine bittere Niederlage kassierst, gegen die USA so fast chancenlos bist, dann ist es auch irgendwo das Selbstbewusstsein vielleicht nicht ganz da, wie du es vielleicht an so einem Tag gegen die Slowakei mal brauchst.
Genau.
Danach waren wir ebenfalls kurz vor einer Überraschung. Und zwar hätten wir fast eine Medaille gewonnen im Slopestyle der Frauen.
Annika Morgan.
Im Snowboard. Das ist natürlich immer, wenn es der vierte Platz wird. Es ist verdammt bitter, weil du mit nichts nach Hause gehst. Und du bist gefühlt so nah dran gewesen, irgendwas zu haben zu Hause, was dich immer an dieses Event erinnert. Und wenn du als Vierter nach Hause fährst, gehst du als Erster leer aus. Das ist verdammt bitter. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, Annika Morgan wird irgendwann zu der Schlussfolgerung kommen, dass das ein verdammt guter Wettkampf war und dass sie richtig, richtig stark abgeliefert hat auf einer Bühne, auf der größten Bühne für ihren Sport, den es hier gibt.
Genau. Und ich hoffe, dass sie relativ schnell zu der Erkenntnis kommt, dass sie ist ja eher Außenseiterin gewesen, was Medaillenplätze angeht, dass sie zu der Erkenntnis kommt, dass dieser vierte Platz wahnsinnig viel wert ist, dass das ein toller, toller vierter Platz ist. Das wünsche ich ihr von ganzem Herzen. Ich habe zwei Läufe sehen können und irre, was die da machen.
Das ist unglaublich coole crazy Sportart.
Ja, voll. Ich würde mir wünschen, dass ich das jedes Wochenende irgendwo im Fernsehen gucken kann. Das ist ja überragend. Ja, ich muss mir das Stream suchen. Das war wirklich geil. Aber du hast natürlich recht. Es ist erstmal für sie auch, wenn du so nah an der Medaille bist, sehr, sehr undankbar. Aber nochmal, ich wiederhole mich, wir sollten auch die Plätze 4 bis 8 und auch von mir aus den 10. feiern, denn das sind tolle Leistungen und sie ist über sich hinausgewachsen, deswegen ziehe ich den Hut.
Und ich glaube, sie zieht auch extrem viel Selbstbewusstsein aus diesem Lauf irgendwann heraus, weil sie hatte vorher kurz mit Paul gesprochen und meinte, ja, wenn sie diese zwei Läufe, so wie sie geplant hat, durchkriegt, dann ist Top 5 möglich.
Ja.
Und wenn du dir das vornimmst und landest dann auf einem vierten Platz, also da kann man, das ist
mega.
Unglaublich.
Genau.
Bei Olympia, so viel Druck, irre. Genau. Und eine Geschichte, die Paul mir vorgestern, ist es ja dann schon, auch schon erzählt hat. Annika, um eben ein bisschen Ablenkung zu bekommen, hatte sie in Livigno noch einen DJ-Gig.
Ach komm, ja, weil sie ja DJin ist, genau. Das hat der Kommentator erzählt, ich glaube am Abend vorher? Oder
am Abend vorher.
Abend vorher, ne?
Zwar zwischen, ich glaube, 8 und 9, damit es eben nicht ganz zu spät wird. So kriegt sie halt ein bisschen den Kopf frei. Finde ich super.
Finde ich auch.
Was eine coole Nebenbeschäftigung. Ja, ja. Weil du ja wirklich, du hast eine Stunde lang, wo du dich hundertprozentig auf das konzentrieren musst, was du machst. Und du vergisst alles, was rundherum passiert.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr, sehr gesund, sowas dann auch trotzdem mal einzustreuen.
Absolut.
Und das hat auch nichts mit unprofessionell zu tun, sowas zu machen. Weil ich glaube, das gibt dir in diesem Moment so viel, oder auch dem Kopf so viel Ablenkung, so viel Neutralisation der ganzen Eindrücke, die da passieren. Das kann dir nur helfen. Und das haben wir jetzt gesehen mit dem vierten Platz bei Olympia. Wir brauchen mehr DJ-Gigs im Team, finde ich.
Hundertprozentig, ja.
Lass uns dann noch über den letzten Punkt gestern sprechen. Auch hier wieder ein vierter Platz. Die Biathlon-Staffel der Frauen. Bitter, bitter, weil es eben wieder ein vierter Platz ist. Ich bin unglaublich stolz. Stolz ist ein großes Wort. Auf Julia Tannheimer, die ein unglaublich starkes Rennen gezeigt hat. Sie geht da los und will erstmal direkt allen zeigen, ich bin hier läuferisch so stark, ich nehme euch erstmal ein paar Meter ab.
Und übergibt auf 2, ne?
Und übergibt auf 2, kann das dann im Schießen sogar noch halten, vermeintlich schwächere Schießerin, aber hat das dann alles so parat, unglaublich gute Leistung. übergibt dann an zwei. Franzi muss dann in die Runde irgendwann, extrem bitter, laufen dann am Ende trotzdem noch auf vier. Das ist halt Olympia, ne? Vorne laufen drei, die kriegst du nur, wenn entweder wenn sie schwächeln oder du den perfekten Tag erwischt.
Und Franzi hat ja wenige perfekte Tage gehabt. Da muss man wirklich bei der noch Gesamt-Weltcup-Siegerin sagen, die wird nicht zufrieden sein. Sie ist ja dann auch mit dem Arzt irgendwie aus dem Stadion raus, ohne Fernsehinterviews und so. Auf der anderen Seite, weil du gerade Julia Tannheimer, um mal das Positive zu nehmen, angesprochen hast, auch Franzi Preuß war über viele Jahre die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 5 im deutschen Biathlon und ist ja dann erst aus dem Schatten der anderen irgendwann herausgetreten, als sie dann aber auch zurückgetreten sind, ne, und ist dann immer besser geworden. Und irgendwie so eine Julia Tannheimer, das ist eine, die hat heute gezeigt, einmal mehr, dass ihr auch die Zukunft gehören könnte. Ja. Also wenn eine Franzi Preuß vielleicht abtritt oder Julia hat das jetzt heute gezeigt. Und wo ich mich auch wirklich drüber gefreut habe, war über die Verantwortung der Schlussläuferin Vanessa Vogt, die ja läuferisch kein gutes Jahr hatte. Das liegt übrigens an einer schweren Krankheit, die sie ja aus der letzten Saison mitgeschleppt hat, wo sie sich erstmal von erholen musste, dann durch den harten Sommer, durchs Training und so weiter. Ne? Und das hat alles ein bisschen auch gebraucht. Und deswegen ist sie läuferisch nie da gewesen, wo sie eigentlich sein kann. Aber jetzt zu Olympia hatte ich den Eindruck, ja, da fehlen immer noch ein paar Sekunden. Aber Schießen war super. Und Schießen war auch jetzt gut. Und natürlich, gerade Franzi hat wieder leider Nerven gezeigt in dieser Staffel. Das ist ja fast schon dramatisch, wenn wir über die dramatischen Dinge auch dieser Olympischen Spiele sprechen. Dann müssen wir leider auch Franzi Preuß erwähnen.
Ja.
Das kann sie auch anders und sie ist ja wirklich eine fantastische Athletin. Aber da wird sie selber nicht zufrieden sein. Aber es haben eben einige andere sich da in den Vordergrund geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu gehört für mich auch Vanessa Vogt.
So viel zum gestrigen Übrigens, Tag.
Und hier nochmal Vierter, ne? Bam.
So viel zum gestrigen Tag. Lass uns auf den heutigen Tag schauen. Wir fangen, das hast du vorhin schon gesagt, um 9.05 Uhr an mit dem letzten Spiel unserer Köln-Jungs. Sie waren heute nochmal bei uns im Deutschen Haus. Wir haben nochmal medial ein bisschen was mit ihnen gemacht. Ich habe ein Interview geführt mit Marc Muscatewitz. Wir haben nochmal ein Social-Piece gemacht, bei dem wir noch mal ein bisschen eingegangen sind, das werdet ihr dann auch demnächst bei uns auf den Social-Media-Kanälen sehen, über diese Sportart Curling zu sprechen. Was man jetzt so in den letzten Tagen gesehen, oder immer vor Olympischen Spielen kommt diese Diskussion auf, wenn ich es zu Olympia einmal schaffen würde, dann im Curling.
Nee.
Und ich hab Marc Muscatewitz diese Frage gestellt und er so, nee, das stimmt einfach nicht.
Nee, stimmt auch nicht.
Und dann wollen wir natürlich auch einfach ein bisschen dagegen arbeiten, weil wir waren vor Ort als Team, hat sich jeder das mal angeschaut. Wir sind erstens alle ultra nerdig geworden, was diese Sportart angeht. Wir fiebern bei fast jedem Spiel hier mit, können jetzt, man will direkt analysieren, wer liegt wo, wie liegen die Steine, wie viele Steine sind es noch, wie kann man die jetzt noch spielen, damit man die und die Punkte noch bekommt. Wir sind so fixiert und dieses Gefühl, diese Sportart ist so bindend an eine Person. Das wollen wir nochmal nach außen tragen und die Jungs waren heute dabei, deswegen, ich drücke dir morgen die Daumen, dass sie gegen China nochmal einen schönen Abschluss finden, um dann auch mit einem super Gefühl hier aus diesem Olympischen Spiel rauszugehen. Allein, dass sie hier waren, hat auch Marc nochmal gesagt, unglaubliches Gefühl von Stolz, mal wieder dabei gewesen zu sein als deutsche Mannschaft, seit 2014 das erste Mal wieder.
Genau. Übrigens, die sagen, ja, wenn ich es zu Olympia schaffe, dann zu Curling, das sind die gleichen, die sagen, ja, wenn ich es zur Darts-WM schaffe, dann im Darts. Ne?
Ja.
Das ist für mich das gleiche Niveau. Und wenn man selber Darts spielt, was ich auch tue, hobbymäßig, dann weiß man, was das bedeutet, 180 zu werfen. Habe ich zum Beispiel noch nie geschafft. Aber die machen das ja permanent. Und diese Curler, ich glaube, so muss man sich das wirklich vorstellen, die machen das ja auch, seit sie 7, 8, 9 Jahre alt sind und dann tagtäglich. Und das ist eine ganz andere Nummer. Das ist nicht irgendwie mal auf eine Eisbahn gehen und ein bisschen Eisstock schießen und dann mal gucken, was passiert. Oder jeder geht mal zum Bowlen und schafft da mal die 9. Aber das ist eine andere Nummer. Das sind Hochleistungssportler. Das ist ganz großes Kino. Und wir können sehr stolz auf diese Jungs sein. Und wir werden die sicherlich in den französischen Alpen in 4 Jahren wiedersehen. Und wahrscheinlich auf Jahre wird das die Nationalmannschaft sein. Ja.
Schaut euch das gerne auf YouTube nochmal an, aber ich habe mit ihm gesprochen, wo denn die Komplexität dieser Sportart liegt und ob sie denn, wie körperlich anstrengend sie ist. Und er hat das verglichen mit, wenn wir da so schrubben, Dann liegen wir mit dem ganzen Körpergewicht auf diesem Besen.
Das sind 40, 50 Kilo.
Und dann machen wir das für 20 Sekunden. Und das hat man dann pro Spiel, wenn man nur ein Spiel an einem Tag hat, roundabout 60 Mal.
Genau.
So.
Also das sind 50, 60 Kilo, die sie da an Gewicht reinlegen, das ist das eine, weil, so hat es mir der Bundestrainer erklärt, mit dem konnte ich mich ein bisschen unterhalten, Uli Kapp,
genau. Der Onkel von Benny Kapp.
Der Onkel von Benny Kapp. Er war selber zweimal bei Olympia, ja. 1998 und 2002. Und er hat mir erzählt, dass dieses Schrubben, zum einen natürlich Reibung erzeugt Wärme und man kann damit so ein bisschen steuern, dass das Teekesselchen, wie heißt das, der Curl?
Der Stein.
Der Stein, das ist der Stein, das Teekesselchen, wie Jürgen Klopp gesagt hat. Dann, so und so weit dann läuft, das ist das eine. Aber er meinte, je nachdem, wie viel Druck du auch machst, fräst du wie so eine Bahn ins Eis, wie sie es dann auch schaffen, dann die Kurve sozusagen
zu nehmen. Das ist so abgefahren. Das sieht von außen, sieht das so unglaublich einfach aus. Die schieben so einen Stein irgendwo vorne rein und dann landet der da und da ist der perfekt.
Bullshit. Nein.
Das ist so unglaubliche Millimeterarbeit, Feingefühl. Ja. Das zu lesen, wie schnell dieser Stein jetzt ist, wann muss ich aufhören zu wischen, damit er sich reinkurlt.
Absolut.
Wie ist die Bahn? Marc hat heute gesagt, ja, die haben vor 2 Tagen die Steine geschliffen, seitdem tun sich alle ein bisschen schwerer. Irre. Also allein sowas, dass diese Steine, das hat er auch gesagt, die wurden bei einer Juniorenweltmeisterschaft schon mal benutzt und jetzt sind die quasi eingespielt, wurden für Olympia eingespielt, jetzt durften die hier verwendet werden und wenn das vorbei ist, dann werden die wieder eingepackt auf eine kleine Insel nach Schottland und da werden die wieder frisch gemacht und dann gehen die wieder raus. Also was eine irre Sportart mit wie viel schönen Geschichten das da verbunden ist.
Ich finde das toll, dass diese Sportart zu Olympia immer wieder in den Fokus rutscht.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass man das ab und an woanders auch nochmal sehen kann. Aber das gilt ja für viele olympische Sportarten. Also jetzt nicht meckern darüber, was wir nicht haben, sondern freuen, dass wir es zu Olympia haben.
Eine Sportart, die es dieses Jahr mit reingeschafft hat, ist eine neue Sportart. Und sie startet ab heute und
ich
es ist
mich so drauf.
Skibergsteigen.
Ich freue mich so drauf. So geil.
Eine unglaublich coole Sportart, muss man schon mal sagen.
Tatjana Paller, ne?
Tatjana Paller, Helena Euringer und Finn Hösch sind dabei. Drei deutsche Starter und Starterinnen. Unglaublich spannende Wettkämpfe, cool, schnell. Da ist alles dabei. Schaut euch das auf jeden Fall an. Wenn ihr morgen ab 9.50 Uhr den Fernseher wieder anmacht, ich hoffe, ihr seid sowieso bei Curling schon dabei. Aber ab 9.50 Uhr geht's los.
Die rennen den Berg hoch?
Ja.
Auf mit Skiern, die rennen auf Skiern mit Skifällen den Berg hoch.
Genau.
So, dann machen sie die Fälle weg und dann fahren sie wieder runter.
Fahren so riesenslalommäßig, aber nicht auf einer glatten Piste. Nee, sondern das ist richtig geländemäßig.
Genau.
Da sind so eine Kurven direkt. Das ist
keine richtige Piste, genau. Sondern eher so eine Mischung aus Piste und dem, was die Snowboarder da machen.
Ja,
auf so einer,
genau,
ne, wenn
genau.
die da zu vierter runterfahren, so ein bisschen so in diese Richtung. Also,
schaut euch das an, das erklärt es am einfachsten.
Genau.
Unglaublich schön, unglaublich cool. Ein Volkssport in Österreich, Schweiz etc., da ist das ganz normal, dass man Skibergsteigen geht. Bei uns in Deutschland eher natürlich auch im südlichen Bereich, das ist vielleicht jetzt gar nicht so in der Bevölkerung bekannt, dass es eben diese Sportart so gibt. Aber wir haben auch mit unseren drei Deutschen sehr, sehr sympathische Starter am Start. Ja. Finn Hösch, ich möchte nochmal erinnern an die Einkleidung. Der Mann, Strahlemann, der kam da rein und war einfach so stolz und so froh, dass er das Ganze erleben darf.
Ich darf zu Olympia.
Genau.
Und das hast du dem so angesehen, ne? Absolut.
Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Dabei sein ist alles.
Ja.
Egal, was diese drei da jetzt rocken ab morgen. Morgen fangen wir an mit dem Sprint. Es gibt dann eine Quali, eine Vorrunde.
Ja, heute fangen wir an.
Heute.
So. Heute fangen wir an, ne? 9.50 Uhr hast du gesagt.
9.50 Uhr geht's los. Es gibt eine Vorrunde, sagen wir mal. Dann gibt's ein Halbfinale und ein Finale. Und dann gibt's auch nochmal das Mixed-Doppel, also ein Mann, eine Frau. Laufen das Ganze dann nochmal in einer gewissen Staffel.
Aber wissen wir schon, wer für Deutschland geht?
Das geht dann danach, nach den Einzelentscheidungen.
Okay.
Aber wir werden natürlich berichten, wie das dann da abläuft. Und ich freue mich richtig, auch mal wieder so eine neue Sportart begrüßen zu dürfen.
Ja, das finde ich total.
Ist richtig cool.
Allein, ich freue mich, wie die da hochrennen. Das
wird super.
Es gibt ja wunderbare Reportagen auch darüber. Kann man sich angucken im Netz. Findet man super geil.
10 Uhr, dann wieder ein Highlight aus deutscher Sicht, wobei wir uns bisher ein bisschen schwer tun. Nordische Kombination, der Teamsprint startet mit dem Skispringen, klassisch wie wir es haben, und dann eben Skilanglauf ab 14 Uhr.
Ich hoffe, ist Johannes Ritzek dabei?
Ich muss es schnell mal nachschauen.
Also wenn, das hat mich nämlich heute beeindruckt. Die Tränen von Johannes Rizek, dem älteren Bruder.
Ja, da haben
Bruder,
wir gar nicht drüber gesprochen.
Dem älteren Bruder von Coletta Rizek. Der war mit dem Ziel und hat wirklich, das war ganz emotional und man hat so eine richtig schöne Geschwisterliebe gesehen. Und wie gesagt, Coletta, die diese Medaille hat, Johannes, der jetzt bei diesen Spielen die Medaille noch nicht hat.
Johannes und Vinzenz, also Johannes Rizek und Vinzenz Geiger gehen für uns an den Start.
Gehen für uns an den Start. Und ich wünsche diesen beiden unfassbar sympathischen Kerlen, dass sie da nach vorne springen und dann laufen.
Natürlich. Er hat auch einen ganz, ganz süßen Instagram-Post gemacht und hat geschrieben, die kleine Schwester ganz groß. Er war, glaube ich, unglaublich stolz.
Vielleicht beflügelt ihn das.
Vielleicht. Ja? Über ihre Bronzemedaille. Das war richtig, richtig süß. Ja. Und vielleicht war sie ja auch ein bisschen beflügelt, denn vor dem Rennen kam Simon Jocher zu ihr. Ihr Freund. Und der als Überraschung eben da war. Und vielleicht hat das dann im Ziel dann nochmal ein, zwei Körnchen mehr gegeben, ist doch schön. Auch solche Geschichten, die eben nur Olympia schreiben kann, weil alle an einem Ort sind. Das funktioniert ja im Weltcup gar nicht. 16:30 kommen wir zum Eisschnelllauf. Und zwar zu den 1500 Metern. Und Matthias, jetzt sollte es klingeln bei dir, weil da sprechen wir schon lange über einen Mann, der sich über die 1000 Meter noch schwer getan hat, weil im Nachhinein stellte sich heraus, er hat sich, schwer den Magen verdorben, irgendwo hat sich irgendwas eingefangen, lag 2 Tage lang fiebrig mit Schüttelfrost und allem, was man da dazugehört, im Bett. War dann natürlich geschwächt für die 5000 Meter. Aber ich hoffe, dass Finn Sonnekalb, jetzt habe ich den Namen gesagt, dass er topfit ist wieder und dass er jetzt endlich genießen kann, wo er hier ist und uns auch nochmal und der ganzen Welt zeigen kann, was er wirklich schon drauf hat.
Weil bisher im Eisschnelllaufen wir ja noch nicht da sind, wo wir eigentlich auch sein wollten. Oder es gab auch die ein oder andere Erwartung, auch in seine Richtung, keine Frage. Ist natürlich auch sehr jung, 18, hochgejazzt auch so ein bisschen von den Medien. Klar. Das musste erstmal mitmachen, ne? Die größte Bühne lautet nun mal Olympia. Aber ich weiß es nicht, sind die 1500 seine Paradedisziplin? Ja. Sind sie, ne?
Ja.
Und deswegen hoffe ich da sehr auf ihn. Startet Gabriel Groß, der Sohn von Rico Groß. Das ist ja auch wieder so eine geile olympische Geschichte, dass der Sohn unseres Olympiasiegers im Biathlon, Rico Groß, dass Gabriel eben auch beim Eisschnelllaufen für Deutschland dabei ist. Ist fast so romantisch wie die Geschichte dieser beiden, wie war denn das, der Mexikanerin, die in Cortina Ski gefahren ist und ihr Sohn, der in Bormio Ski gefahren ist. Da gibt es auch so eine geile
das
Geschichte.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Gleichzeitig müsste ich jetzt nach. Doch, gibt's eine Mexikanerin, die ist hier in Cortina gestartet und ihr Sohn in Bormio.
Ach, toll.
Ja. Auch geil. Gibt's, ne? Genauso wie die Bob-Mannschaften aus Jamaika. Und weil ich habe die Bob-Jungs aus Trinidad und Tobago kennengelernt. Sensationell.
Super.
Aber diese Geschichte Gabriel Groß und Rico Groß, die finde ich auch eben so toll aus deutscher Sicht, ne? Weil der Sohnemann es auch geschafft hat, da sich zumindest mal für das Team Deutschland zu qualifizieren und eben wer auch am Start war. Aber jetzt schauen natürlich alle auf Finn Sonnekalb.
Finn Sonnekalb, außerdem mit dabei Moritz Klein und Hendrik Dombeck.
Oha, also nicht Gabriel, okay.
Nicht Gabriel, aber ich bin gespannt, was Finn da zeigen kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass er am Ende aus dem Wettkampf rausgehen kann und sagt, das war ein guter Wettkampf, ich bin zufrieden mit mir. Die Konkurrenz ist unglaublich. Also ne, hier, Jordan Stolz, die Niederländer sind dabei. Das wird ein unglaublich starkes Feld sein. Mal schauen, was er zeigen kann. Wie gesagt, wenn er aus dem ganzen Geschichte rausgeht und stolz auf sich sein kann,
mehr will ich gar nicht. Dem gehört die Zukunft, der ist 18. Ne?
Dann morgen als letztes haben wir noch Ski Freestyle und zwar geht's in die Halfpipe. Sabrina Chuck-Muckley ist mit da am Start und ich habe das heute, habe ich mir das Starterfeld mal angeschaut. Allein, dass sie da schon vertreten ist als eine von 3 Europäerinnen. Also das ist krass.
Da sind wir wieder, dabei sein ist alles.
Genau.
Ja, die Weltspitze kommt aus den USA natürlich.
USA.
Kanada.
Japan. China.
Und die Asiaten, ich wollte gerade sagen, und die Asiaten sind stark, ne? Und, egal
mitnehmen,
was passiert.
Aufsaugen.
Wir gucken hin, wir feiern sie, wenn sie, was weiß ich, 21. wird und wenn sie 11. wird oder wenn sie vielleicht auch 4. wird.
Ja.
Da sind wir wieder bei Annika. Ja. Genießen, dabei sein und diese olympische Idee, die irgendwann 1896 mal begonnen hat, immer und immer und immer wieder betonen.
Und dann geht das Sportliche auch vielleicht ein bisschen leichter von der Hand. der ganze Druck fällt vielleicht weg, den man sich dann auch selber in so einer Lage natürlich macht, ist ja logisch. Muss man ja gar nicht drüber diskutieren. Und dann drücken wir ihr die Daumen, dass es morgen in der Qualifikation ab 19.30 Uhr alles gut läuft und ja.
Ich glaube, 2 Goldmedaillen feiern wir noch. Laura Nolte und Hansi Lochner oder Francesco Friedrich.
Ja, also der Eiskanal, der hat sich bewiesen, muss man hier schon sagen. Ich glaube, Laura Nolte hat noch ein bisschen, sie wollte es bei uns nicht sagen, ich glaube, sie hat ein bisschen Wut noch im Bauch. Also sie war...
Was waren das? 107 Zentimeter oder so? 1,08 oder was?
Die, ne? 0,04 Sekunden, genau, waren es wieder.
Ja. Und die hat mit Deborah natürlich auch, also Deborah Levy, ja, die vielleicht die beste Anschieberin, das sage ich jetzt ohne deutsche Brille, der Welt. Also die werden natürlich um Gold fahren, da bin ich mir ganz sicher. Das wünschen wir denen auch von ganzem Herzen. Und bei Hansi Lochner versus Francesco Friedrich, vielleicht gibt es den lachenden dritten Adam Amour, das hat er übrigens auch schon gezeigt, bei den Europameisterschaften.
Genau.
Ne? Also kann auch passieren, aber die Königsdisziplin, also Lochner oder Friedrich, geht Lochner mit Silber oder Gold ins Karriereende.
Das wird ein richtig spannendes Rennen. Ich hoffe, dass es ein bisschen enger wird als im Zweierbob.
Ja, wird es auf jeden Fall, habe ich mir heute schon erklären lassen auch, habe ich auch gefragt. Wird es auf jeden Fall, weil eben durch die 4 Leute viel mehr Gewicht drauf ist, weil die Startzeiten gehen deutlich näher zusammen, okay, als beim Zweierbob. Ich meine, wenn du Georg Fleischhauer als Anschieber hast, ist das halt einfach gefühlt schon mal eine halbe Sekunde Vorsprung.
Was ein Typ, ja, ne? Wenn du die Jungs hier, sie standen ja hier bei uns vor der Mixzone. Das sind Schränke.
Also ich sag nochmal, ich sage immer, wenn du der KI sagst, baue mir den Musterathleten, dann sagt die KI Georg Fleischhauer.
Ja.
So. Ich hatte schon Gelegenheit, mit dem den einen oder anderen Tag mal in einem Pool zu verbringen. Dann renne ich immer sehr beschämt, bin ich dann hinter die Palme gerannt irgendwo und habe gedacht, ja, egal. Also,
aber keine Sorge, da guckt dich eh keiner an. Alle Augen sind auf dir.
Jetzt haben sie aber 4.
Ja.
So, und damit rutschen die Startzeiten zusammen und deswegen wird die ganze Nummer enger. Ich habe übrigens den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diesen Eiskanal sehe und wir waren jetzt eine Woche lang die Rodler und Skeletonis gewohnt, ich habe gedacht so, ist diese Bahn eigentlich enger als andere Bobbahnen?
Boah, das wäre eine super Frage.
Ich muss das mal fragen.
Das kriegen wir aber noch raus.
Weil ich muss das vielleicht auch mal im Interview fragen, weil ich habe Francesco Friedrich, der im Zweier auch aufs Holz gefahren ist, und viel Bande irgendwie. Ich habe noch gedacht, ist die Bahn, also ist, weiß ich nicht, ist St. Moritz anders, ist Winterberg anders? Ich muss mal fragen, weil das fällt mir nur auf. Oder habe ich einfach zu viel Rodeln gesehen und denke mal, was ist das denn für Riesenschiffe da auf einmal in dem Kanal? Kann auch sein.
Wir
kämpfen um Gold.
Wir kämpfen um Gold. Wir saugen jetzt noch ein bisschen die letzten Tage auf.
Voll.
Das wird Auftrag für uns sein. Und von dem, was wir aufsaugen, berichten wir natürlich dann auch hier wieder im Podcast. Auch morgen früh sind wir wieder für euch da. Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du darfst jetzt wieder hoch ins deutsche Haus rennen. Nochmal ein bisschen die Meute anheizen. Heute haben wir leider gestern Abend hatten wir leider keinen Medal Walk mehr. Aber trotzdem, du machst immer gute Stimmung.
Für alle, die sich fragen, was redet der da zeitlich, ja, heute, morgen und so weiter.
Ach.
Wir sagen für euch natürlich, heute geht's rund, Ski, Freestyle und so weiter. Wir zeichnen am Abend vorher, bevor wir Bubu machen.
Am Anfang haben wir uns überlegt, das wäre eine gute Idee.
Nein.
Jetzt müssen wir es durchziehen, es ist Quatsch. Aber
ich mache ja selber auch Podcast. Ich bin immer Fan davon zu sagen, wann bin ich wo. Und trotzdem für euch da draußen, für die Orientierung, sagen wir heute 9:05 Uhr oder 9:00 Uhr Curling. Ja, ganz wichtig. Und um 9:50 Uhr geht's los mit Skibergsteigen. Wie heißt das? Gibt's da Skibergsteigen? Gibt's da einen englischen Begriff?
Ski-Mountaineering heißt es.
Ski-Mountaineering.
Oder, wenn man richtig Experte sein möchte, sagt man immer Skimo.
Skimo.
Abkürzung.
So, das ist heute. Aber wenn für euch heute ist, gehen wir noch ins Bett.
So.
Kann man das ungefähr so?
Nee, wir gehen jetzt erst nochmal ins deutsche Haus.
Wir gehen nochmal ins deutsche Haus.
Wir stoßen jetzt nochmal kurz an und dann gehen wir ins Bett.
Es so hat voll Spaß gemacht, wie immer.
Danke dir, dass du dabei warst. Ihr hört uns dann morgen früh wieder. Kommt gut durch den Tag. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.